Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian. Und willkommen bei den Two Popcorn Pilgers.
Erstmal dir und allen Hörerinnen und Hörern ein frohes und gutes neues Jahr 2020.
Richtig, ja.
Und so weiter und so weiter. Bist du gut reingekommen?
Bleiben Sie uns gewogen. Ja, doch, mehr oder weniger. Mit einem großen Geburtstag und viel Geballer, aber abgesehen vom ersten wahrscheinlich wie die meisten. Und viel geguckt natürlich, da hatte man mal wieder Zeit.
Ja. Das soll es jetzt aber auch schon gewesen sein mit dem Smalltalk. Ja. Wir gehen direkt rein.
In medias res, auf geht's.
Ein Film, der im Dezember für Furore gesorgt hat. Ich habe sogar in Bonn in der U-Bahn wurde der angepriesen auf den Videoleinwänden als Streaming-Empfehlung.
Ah, sieh an. Und drüben im Beul, habe ich gesehen, gibt es ja so ein kleines Szene-Kino. Da wurde er sogar auf der größeren Leinwand gezeigt.
Ja, in Ende nicht auch.
Ah ja.
Also, wir sind mittendrin. Eine Netflix-Produktion, also eine Streaming-Dienst-Produktion, aber auch in ausgewählten Kinos zu sehen, weil man ja für die Golden Globes und beziehungsweise für den Oscar ja auch noch im Rennen sein will. Und da muss der Film im Kino gelaufen sein. So. Und wir reden natürlich über The Two Popes.
Natürlich.
Mit Hannibal Lecter und dem hohen Spatzen in der Hauptrolle.
Und ich überlege die ganze Zeit, woher kenne ich Jonathan Pryce? Ja, natürlich, er hat ein Faible für hochgeistige Figuren.
Ja, also Jonathan Pryce und Anthony Hopkins. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, wir kommen nicht so überein, was den Film angeht. Ja. Ich muss ehrlich sagen, als ich die Ankündigung las, wow, ein Film, wo Anthony Hopkins Benedikt den 16. spielt, Wahnsinn.
Ja.
Was Besseres passiert mir heute nicht mehr. Und dann war ich am Ende war ich dann ein bisschen enttäuscht. Also ich hatte mir dann mehr erwartet, aber du hingegen fandst den Film ja ganz
schmuckig. Ja, also mich würde jetzt auch interessieren, warum der dich jetzt nicht so überzeugt ist, ein zu starkes Wort. Ich weiß um die Schwächen, wir werden sicher gleich drüber sprechen, aber warum hat er dich, sagen wir mal, enttäuscht zurückgelassen?
Also Filme über Päpste und nicht nur über fiktive Päpste.
Oder Päpstinnen. Gab es ja auch einen Film.
Ja, wie die Päpstin. Ja. Ja. Oder in den Schuhen des Fischers, ja auch ganz hochkarätig besetzt. Oder die Serie
The New Pope. Da sollten wir auch mal was machen.
Wo es um die Institution geht und um fiktive Persönlichkeiten, die diese reale Institution besetzen und ausfüllen. Gibt es aber auch eine gewisse Tradition von Filmen und auch Fernsehfilmproduktionen, die sich mit realen Päpsten befassen.
Der neue Papst, Johannes der 23.
Genau, und daran fühlte ich mich erinnert, als ich den Film sah, an den Film Ein Leben für den Frieden, ein Film über das Leben von Johannes dem 23. Ja. Eine Fernsehfilmproduktion aus 2002, eben mit einem gewissen zeitlichen Abstand zu der historischen Person, Johannes dem 23., die nett anzuschauen ist. Und man schaut sich diesen Film an über diese liebenswerte und irgendwie knuffige Figur Kardinal Roncalli, der dann Johannes der 23. ist und mit seinen Schwierigkeiten mit den konservativen Mitbrüdern in der Kurie. Und man guckt sich diesen Film an und hat am Ende irgendwie so ein gutes, leicht entrücktes Gefühl und sagt, boah, toll, so ein Papst und so. Und ich hatte den Eindruck, sowas Ähnliches versucht The Two Popes auch. Ich habe tatsächlich in einer deutschsprachigen Kritik gelesen, der Manko des Films sei, dass Benedikt der 16. zu sympathisch rüberkommt.
Ui.
Ja, also so viel zu dem Thema, wie Benedikt der 16. bzw. Josef Ratzinger im Land seiner Herkunft immer noch gesehen wird.
Ja. Wie sagte da der eine interviewte Mensch in dem Film, was, der Deutsche, der Nazi oder sowas?
Ja.
Also wow.
Und man schaut sich diesen Film an und bleibt am Ende des Films irgendwie so zurück und denkt sich so, ja, das ist schon irgendwie nett und die beiden knuffigen Männlein da und die machen sie es nett mit Fanta und Pizza und gucken ein Fußballspiel an. Und so, das tut niemandem weh. Ja, sagen wir mal so, nett formuliert, der Film tut niemandem weh. Und das ist im Grunde die Kerbe, in die ich da schlagen will, denn die beiden Figuren, um die es da geht, die leben ja beide noch.
Ja.
anders als der Film Ein Leben für den Frieden, der entstanden ist, als Johannes der 23. schon lange tot war, leben die beiden noch. Und ich glaube auch, dass man so einen Film bewusst, vielleicht auch unbewusst, aber wenn man so einen Film macht und die beiden Figuren so porträtiert, wie sie porträtiert worden sind, und da darf man sich jetzt nicht der Illusion hingeben, dass das irgendwie tatsächlich reale Begebenheiten sind. Das ist auch das meiste davon erfunden, was da in dem Film gezeigt wird. Aber indem man diesen Film macht, positioniert man sich in diesem ja auch in den Medien immer wieder thematisierten, vielleicht tatsächlich existierenden, vielleicht auch nur angenommenen Konflikt in der Kurie und zwischen den Kräften, die in der katholischen Kirche im Moment wirken und als deren Vertreter die beiden Figuren Franziskus und Benedikt der 16. wahrgenommen werden. Du hast es auch schon gesagt, ein gewisser zeitlicher Abstand von ein paar Jahrzehnten hätte dem Stoff vielleicht gut getan.
Dem Anliegen auch.
Ja, und dem Anliegen dahinter auch eben diese Konfliktparteien miteinander zu versöhnen. Aber ich glaube, die Dramatik und auch die Brisanz in diesen Konflikten, die auch in dem Film ja thematisiert oder angerissen werden, sind zu wichtig und zu dramatisch und zu gravitätisch, als dass man sie mit einem Film irgendwie versöhnen könnte, an dem am Ende das Gefühl bleibt, ja, wir haben uns ja doch irgendwie alle lieb.
Ja, da möchte ich aber vielleicht einen Einwand wagen. Das ist ja schon für uns der dritte Film, in dem Jesuiten eine zentrale Hauptrolle spielen. Also nach The Mission und Japan.
Silence,
natürlich.
Den haben wir aber noch nicht besprochen.
Den haben wir aber erwähnt. Ja. So, genau, erwähnt. Aber mit The Mission und Silence ist das ein weiterer Film, in dem auch ein gewisser jesuitischer Geist besprochen oder aufgezeigt wird mit seinen Ambivalenzen, auch seinen Konflikten. Also dem eigenen Anspruch, gleichzeitig aber auch der Treue. Und The Mission ist ein gutes Beispiel dafür, wo ja auch zwei Wege aufgezeigt werden, die ohne sich dann in einem Ranking befinden zu müssen, aufgezeigt werden Wege, wie man mit den Herausforderungen von Kirche umgehen kann. Und was auch manchmal nötig scheint, nämlich dass mehrere Wege von Kirche nötig sind, um überleben zu können, um voranschreiten zu können in der Geschichte, um den Menschen gerecht zu werden, etc. Das mit dem zeitlichen Abstand meinte ich deshalb, weil es verwirrend sein kann, zwei noch lebende Gestalten zu sehen, die immer noch eine Rolle in Medien und in der Gesellschaft spielen, die besprochen werden und auftauchen. Und wo man Franziskus sehr populär wahrnimmt, wird auch Josef Ratzinger, der ist nicht einfach verschwunden, der lässt auch mal was von sich hören. Und hier werden jetzt also diese Figuren als Vehikel für eine Aussage genommen und dabei fällt etwas unter den Tisch, dass vieles davon eine fiktive Erzählung ist, um ein Anliegen deutlich zu machen. Der Autor Anthony McCartin, der hat ein Buch geschrieben, auf dem das basiert und auch das Drehbuch geschrieben. Und mir scheint schon relativ klar, was er eigentlich möchte. Nämlich nicht einfach, ach, man versöhnt sich, sondern das sind durchaus gegensätzliche Ansätze, die sich aber auch brauchen und bedingen. Und meines Erachtens macht der Film das relativ gut, zwei kontroverse Ansätze, wie man Kirche verstehen kann und wie sie auch gelebt werden müssen, miteinander in einen Tanz zu bringen. Das ist ja in einer Szene auch sehr schön. Das Progressive nimmt die Tradition in den Arm, um mit ihr zu tanzen, also in Bewegung zu bleiben und nicht starr stehen zu bleiben. Gleichzeitig hört man aber auch die Musik, die Benedikt am Klavier dann spielt an der Stelle. Also die Tradition gibt den Takt zu dieser Bewegung an. Das ist nicht einfach ein nettes Halti-Dai, wir gucken das Fußballspiel zusammen. Das ist ein netter Abschluss, so. Das ist dann die Freundschaft, die so ein bisschen gezeigt werden soll. Ob die fiktiv ist oder real, das weiß ich gar nicht einzuschätzen. Das passt aber auch so gut Argentinien, Deutschland und so. Wollen wir es mal stehen lassen. Das ist so ein bisschen die Post-Credit-Scenes, wenn man so will. Ach Gott. Also der Film ist beileibe nicht perfekt. Aber an einigen Stellen weiß er sehr wohl, diese erstmal scheinbar sehr gegensätzlichen Anliegen in einen Einklang zu bringen. Auch dieses Pizza-Essen, Fanta-Trinken, das ist natürlich eine Mahlfeier, die da von zwei, den höchsten Geistlichen der katholischen Welt gefeiert wird. Es ist eine Kommunion zwischen allen Aspekten der Kirche, also die durch diese beiden jetzt mal vertreten werden sollen und alle Ansätze. Und wenn gesagt wird, der Benedikt wird zu sympathisch dargestellt, das finde ich nicht unbedingt. Denn der erste Eindruck ist ja eben dieses Mensch gewordene Symbol für das Konservative und das Starre und sich nicht ja, rühren wollende und das Notwendige in der Zeit ignorieren wollende und im Elfenbeinturm der Theologie verharrende und so weiter. Das ist erst sehr harsch in seinen Ansätzen, das ist sehr exklusivierend und verstockt und wird langsam aufgebrochen und mitgenommen. Und man kriegt ein Verständnis dafür, dass das Konservative in seinem positiven Verständnis ja nicht einfach nur so ein Überbleibsel, so ein mitgeschlepptes aus der Geschichte ist, sondern dass das seinen Wert hat, weil es nämlich die Brücke zu all dem schlägt, was vorher war. Dafür steht er ja auch. Und Benedikt wird langsam auch als der dargestellt, der eben der Gelehrte ist, der auch eine Biografie dahinter hat, die nicht einfach nur der verhärmte alte Mann ist, sondern eine Vorgeschichte aufzuweisen hat, die Gründe kennt. Also ich finde das nicht so kritikabel, dass diese beiden Wege miteinander vereint werden. Es ist eben nicht ein banales Wohlfühl, wir sind doch alle Freunde.
Ja, aber um da jetzt nochmal auf meinen Punkt zurückzukommen, ich glaube, du hast das sehr schön erklärt und sehr schön aufgezeigt, auch mit entsprechenden Bildern aus dem Film. Aber ich glaube, also mein Eindruck ist, dass bei allem Bemühen eben, und das ist dann natürlich auch der Sache geschuldet, dass das eben ein auf einen kurzen Zeitraum beschränkter Film ist, dazu bleibt es zu sehr an der Oberfläche. Also wirklich Tiefe oder wirklich theologische Tiefe hat der Film nicht.
Das ist weitestgehend richtig, ja.
Und man kann sagen, das ist ein Versuch der Versöhnung oder der Versuch, die beiden Stränge der Moderne und der Tradition miteinander in die Kommunikation zu bringen.
In eine Harmonie zu bringen.
Oder in, ein,
das
in einen Einklang zu bringen, ja, wie am Klavier, die Akkorde. Dafür bleibt es für mich zu sehr an der Oberfläche und beschränkt sich dann zu häufig auf ja, so nette Anekdötchen, die man in einem Boulevardblatt auch lesen könnte, was der Papst da jetzt nochmal irgendwie Oregano geschenkt bekommen hat.
Ja. Also, ja, aber also da ist natürlich eine Schwäche des Films, ist da an der Stelle ganz klar auch zu sehen. Der Film schmeißt einen so rein und es wird relativ früh gesagt durch den Mund des Kardinals Bergoglio, ja, also die Leute haben den Eindruck, wir beschäftigen uns dann nur mit, wer darf zur Kommunion, die Schwulen und die Verheiratung von Priestern und sowas. Dabei gibt es da große Ungerechtigkeiten in der Welt und macht mit den Worten dieser Kritik ja aber genau das. Es dreht sich wieder nur um dieses innere Klein-Klein und da wird man sofort so reingeschubst und diese beiden ja, Lesarten sozusagen streiten sich dann wieder über das oberflächliche, innerkirchliche, woran wir uns abarbeiten, statt uns dann tatsächlich um die Frage zu kümmern, was ist eigentlich Kirche, was ist ihre Aufgabe in der Welt, was hat sie zu verkünden und so weiter. Ja, aber vielleicht sind wir es mittlerweile auch zu sehr gewöhnt, dass Erzählstränge sich über Staffeln ausweiten können. Also, dass so eine Geschichte in einem zweistündigen Film erzählt sein muss, ist vielleicht langsam ein bisschen überfordernd für uns. Ich will nicht sagen, dass man nicht auch ein hervorragendes Drehbuch in 2 Stunden schreiben kann. Und dieser Film hat, wie gesagt, seine Schwächen. Aber wie Helmut Kohl sagte, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und ab der 2. Hälfte hat der Film eine Dynamik, die ist, wenn man mal bei diesem musikalischen Bild bleiben will, als würde ein Klavierspieler sich erst einmal ein bisschen einspielen müssen. Auch der Benedikt wird ja so als erst sehr müde dargestellt und sehr ablehnend. Und dann kommt das langsam zu einer Harmonie, einem gemeinsamen Musizieren sozusagen, dass man am Ende als Zuschauer, egal wo man sich zuordnen will, auch ein bisschen versöhnt mit, wie soll ich sagen, schunkeln
möchte.
Ja.
Aber das, und
das ist ja
dann,
zumindest.
Das ist es ja dann auch. Man
das ist es dann auch. Vielleicht ist es dann das auch. Aber es hat zumindest das Potenzial, ja auch dafür zu öffnen: aha, es sind Perspektiven, die mir nicht diametral gegenüberstehen müssen. Also mich hat es ein bisschen auch nochmal geöffnet dafür, mir, sagen wir mal, zum Beispiel Benedikts Enzykliken nochmal anzuschauen und vielleicht den versöhnlichen Ansatz im Konservativen für mich als zugegeben wahrscheinlich eher progressiven Katholiken auch zu suchen. Und die sind durchaus gegeben. Es werden ja sogar Beispiele genannt. Also Franziskus zitiert Benedikt und Teile seiner Schriften und fängt ihn damit ja auch etwas.
Ja, am Ende bleibt mir nur noch der Einwand, deshalb fühlte ich mich auch an eben den nochmal erwähnten Film Ein Leben für den Frieden über Johannes den 23. ein, weil nach meiner Ansicht dort eher ein Bild gezeigt wird von Päpsten, also einmal Johannes der 23. und jetzt von Franziskus, die weniger mit der Realität zu tun haben, als eher mit einem Wunsch und einer Interpretation einer realen Figur.
Ganz bestimmt.
Und das hat viel auch mit, ja, das ist jetzt ein bisschen abgehoben, aber mit einer Hermeneutik des Bruches zu tun, dass man Johannes den 23. und auch Franziskus gerne so wahrnimmt, als jetzt kommt endlich einer, der macht mal alles anders. Und ich glaube, dass man auch mit dieser Wahrnehmung den beiden, weder Johannes den 23. noch Franziskus, wirklich gerecht wird.
Ja, das stimmt.
Und das ist auch etwas, was mich stört, weil das Versprechen, ich mache jetzt alles anders, seht, ich mache alles neu, löst Franziskus ja auch nicht ein.
Nein.
Ja, und da ist er sich mit Benedikt dem 16. in entscheidenden theologischen Fragen ja auch nicht überkreuz.
Das wäre wahrscheinlich so, als hätte man über Barack Obama am Anfang seiner Amtszeit oder während der Hälfte seiner Amtszeit einen Film über sein politisches Schaffen und seine politischen Träume gedreht. Das hätte aus den gleichen Gründen seine Schwierigkeiten. Die Geschichte wird das Zusammenspiel dieser beiden Figuren dann anders bewerten, sicherlich. Keine Frage. Und deshalb wird der Film, unter anderem deshalb wird der Film auch sicherlich kein Oscar-Verdächtiger. Ja. Aber er ist zumindest in meiner bescheidenen Lesart sicherlich kein unempfehlenswerter Film, wenn man mal sich bewusst machen möchte, wo so die aktuell die Sollbruchstellen innerhalb des weltweiten Katholizismus verlaufen. Und wie man das auch als nicht unbedingt ein Gegeneinander, sondern vielleicht mehr als ein Miteinander begreifen könnte.
Ja. Also ist es doch am Ende eine klerikale Bild der Frau oder Gala.
um Gottes Willen. Eher ist das vielleicht ein zeitgemäßer und niedrigschwellige Auflage eines ziemlich alten kirchlichen Konflikts, nämlich sind wir eher in einer johannäischen Richtung, also der Jünger, den Jesus liebt, der ist eher aus der Emotion, dem Gefühl für das Gute und das Schlechte, oder einer petrinischen Richtung, ne, die Ordnung, das Gesetz, die Tradition und so weiter kommt. Aber wie wir wissen, es waren beides die entscheidenden Apostel, die uns zum Vorbild dienen. So müsste man das ja auch sehen, auch wenn es niedrigschwellig ist.
In diesem Sinne, trotzdem eine Empfehlung.
Und beim Friseur lesen wir alle Gala, seien wir ehrlich.
Und wir freuen uns über eure Rückmeldung und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Gute.
Salut.